Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus.
Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen.
Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geiste. Maria mit dem Kinde lieb, uns allen deinen Segen gib. Wir sind dabei, die wesentlichen Aspekte sowohl der Erscheinung unserer lieben Frau in Fatima als auch dieses wunderbaren Werkes der lieben Frau durch den heiligen Maximilian, ihrer eigenen Ritterschaft zu betrachten und sie anzueignen. Wir haben ganz besonders jetzt diese Wesensaspekte gesehen, worin eigentlich unser ganzes Leben zu bestehen hat. Fatima, die Mutter Gottes in Fatima und durch den heiligen Maximilian wird unsere Mutter, die uns erzieht und uns ermöglicht, in diesen schwierigen, ganz schwierigen, schwierigsten Zeiten Gott zu lieben aus ganzem Herzen und den Nächsten, wie Christus ihn geliebt hat und so heilig zu werden. Das ist der Kodex der Heiligkeit, es gibt keinen anderen. Nun gibt es aber noch einige andere ganz wesentliche Aspekte, die wir eben heute betrachten wollen. Wie Sie, wenn Sie sehen, ein bisschen das System oder die Folge der Exerzitien, erst einmal das Terrain vorbereiten, einzustimmen, die Wichtigkeit von Fatima und der MI zu beweisen und dann ins Wesen einzugehen, was es ist, was die wesentlichen Aussagen der Mutter Gottes sind, was sie von uns will. Diese Wesensaspekte betrachten, heute Abend werden wir dann die wichtige Frage stellen und morgen eben die Mittel, die notwendig sind, um dieses Ziel zu erreichen, um das Wesen Fatimas in uns selber zu realisieren. Und wenn die Mittel angewendet sind, dann werden wir einen letzten Blick hinwerfen aufs Ziel, auf den Zweck des Ganzen, wohin das alles führt, was das Ziel eben auch dieser Exerzitien ist. So habe ich ein bisschen diese Exerzitien ausgedacht. Hoffentlich verstehen Sie was. Wenn nicht, dann bitten Sie der Mutter Gottes, sie soll meine Dummheit ein klein bisschen wenden. Gut. Ein wichtiger Aspekt in Fatima und beim heiligen Maximilian wird oft nicht gar so gesehen, weil wir haben immer das unbefleckte Herz Mariens, die Marienverehrung und so weiter. Aber tatsächlich, wenn man genau schaut, genau das ist die Lehre über die Mutter Gottes in der Kirche, die Mariologie. Das Zentrum der Marienverehrung ist immer Christus. Maria führt immer zu Christus. Sie werden das beim heiligen Grignion de Montfort ununterbrochen finden. Maria ist der Weg, der zu Christus führt. Maria ist das erste Ziel, das nähere Ziel, das immer nur ausweitet zum letzteren Ziel, das Christus ist. Und dasselbe finden wir selbstverständlich auch in Fatima und beim heiligen Maximilian in der MI. Das bedeutet, dass Christus ist nicht nur der Heiland, die Person Jesu Christi, sondern die Person Jesus Christi hier und jetzt vor unseren Augen. Jesus Christus wirkt in diesem Augenblick durch die heiligen Sakramente und er ist selbst persönlich gegenwärtig im heiligsten, allerheiligsten Altarsakrament und wirkt sein ganzes Erlösungswelt hier und jetzt vor unseren Augen in der heiligen Messe. Hier haben wir auch von vornherein eine Antwort auf den üblichen protestantischen oder modernistischen Einwand, Maria wäre ein Hindernis zu Christus. Sie würde gleichsam uns vom Blick zu Christus abziehen, sodass wir uns auf sie konzentrieren und auf diese Weise eigentlich gar nicht die richtige christliche Haltung haben. Nein, das Gegenteil ist der Fall, was ich Ihnen gerade versuche zu beweisen und eben zu erläutern. Und das ist etwas ganz Erfrischendes, meine Lieben, wenn wir das jetzt uns aneignen und tiefer betrachten. In Fatima sehen wir zunächst einmal etwas ganz Eigenartiges. Die Kinder sind klein. Die Kinder, die können kaum ihre Gebete. Sie werden zunächst vom Engel eingeführt, und zwar sehr, sehr schnell, um eben die wichtigsten, tiefsten christlichen Reaktionen zu haben. Das heißt, sich als katholisch zu sein. Das Gebetsleben, die Tugend, auch das Opfer. All das bringt ihn der Heilige, der Engel in Fatima ganz klar in seinen drei Erscheinungen bei. Er ist gleichsam derjenige, der die Kinder einführt in diese große zukünftige Berufung, die sie haben werden, obwohl sie selbst darüber nicht wissen. Und das sehen wir beim Engel zunächst einmal, dass er die Kinder das schöne Engelsgebet lehrt, das Gebet des Engels, wo eben die Anbetung, der Akt des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe ganz klar zum Ausdruck kommt. Es sind die ersten Worte Fatimas überhaupt. Betet mit mir, und dann kommt dieses erste Teil des Engelsgebets, und da sagt den Kindern, so sollen sie beten, und dass die Herzen Jesu und Maria sehr aufmerksam sind auf ihre Gebete und kleinen Opfer. In der zweiten Erscheinung des Engels sagt er, dass die Kinder durch alles, was gerade gar ist, alles opfern sollen, ihre Spiele, ihre Gebete, ihre Leiden, ihre Arbeit. Alles, was ihr nur könnt, opfert's auf, zur Sühne für die Sünden, Gott zu trösten und für das Heil der Seelen. Und jetzt kommt die berühmte dritte Erscheinung. Und bei dieser dritten Erscheinung des Engels möchte ich sie einfach ein bisschen Ihnen vorstellen, denn das ist nämlich etwas ganz Besonderes. Die drei kleinen Kinder hüten ihre Herde am selben Platz. Entschuldigung, man muss wissen, Jacinta ist 6 Jahre alt, Francisco ist 9 und Lucia ist 10. Diese noch kleinen Kinder. Lucia berichtet, sobald wir dort ankamen, knieten wir uns nieder, berührten mit unserer Stirn den Boden und begannen das Gebet des Engels zu beten. Ich weiß nicht, wie viele Male wir dieses Gebet wiederholten, als plötzlich ein außergewöhnliches Licht auf uns herabschien. Wir sprangen auf, um zu sehen, was passiert war, und erblickten den Engel. Jetzt hören Sie gut zu. In seiner linken Hand hielt er einen Kelch. Eine Hostie schwebte darüber, von welcher einige Blutstropfen in den Kelch fielen. Der Engel ließ den Kelch in der Luft schweben, kniete sich neben uns nieder und forderte uns auf, mit ihm folgendes Gebet dreimal zu beten. Jetzt haben Sie den zweiten Teil des Gebets des Engels. Allerheiligste Dreifaltigkeit, Vater, Sohn und Heiliger Geist, ich bete dich aus tiefster Seele an und opfere dir auf den kostbaren Leib, das Blut, die Seele und die Gottheit unseres Herrn Jesus Christus, der in allen Tabernakeln der Welt gegenwärtig ist, zur Genugtuung für die Schmähungen, Sakrilegien und Gleichgültigkeiten, durch die er selbst beleidigt wird. Aufgrund der unendlichen Verdienste seines heiligsten Herzens und des unbefleckten Herzens Mariens bitte ich um die Bekehrung der armen Sünder. Dann erhob er sich, ergriff den Kelch und die Hostie. Er reichte mir die heilige Hostie, teilte das Blut aus dem Kelch zwischen Jacinta und Francisco und sprach: Nehmt und trinkt den Leib und das Blut Jesu Christi, der durch die undankbaren Menschen so furchtbar beleidigt wird. Sühnt für ihre Sünden, für ihre Verbrechen und tröstet euren Gott. Hierauf kniete er sich wieder auf den Boden und wiederholte mit uns noch dreimal dasselbe Gebet Allerheiligste Dreifaltigkeit und verschwand. Das ist etwas ganz Eigenartiges. Übrigens, wenn Sie nach Fatima kommen, dort am Ort der Engel, das ist das Loca de Gabesso, dort haben sie die Statue des Engels, und da wird in einer in sehr, sehr schöne Statue des Engels mit den drei Kindern, wo eben der Engel mit der mystischen heiligen Kommunion ihnen erscheint. Es ist ganz klar, dass hier das zentrale Geheimnis bei dieser dritten Erscheinung die allerheiligste Eucharistie ist. Es ist ganz klar, dass der Engel hier ein ganz wichtiges Wesenselement von Fatima bereits in einer außerordentlichen Weise den Kindern beibringt. Und das gilt alles für uns. Bitte denken Sie immer daran, die Wesenspunkte Fatimas gelten nicht drei Kindern, das gilt der ganzen Welt und insbesondere dir und mir. Deshalb ist es so wichtig, dass wir hier den Katechismus von Fatima, wenn ich so sage, und dann uns tief aneignen, was jetzt das allerheiligste Sakrament betrifft. Und deshalb möchte ich mit Ihnen diese Engelserscheinung besonders analysieren und kommentieren und zur Betrachtung geben. Zunächst einmal, bevor wir in das eigentliche Geheimnis der heiligsten Eucharistie im Lichte Fatimas eintreten, können wir erkennen, dass der Satz, in seiner linken Hand hielt er einen Kelch. Eine Hostie schwebte darüber, von welcher einige Blutstropfen in den Kelch fielen. Dieser Satz, so einfach er ist ein Todesschlag gegen jede Leugnung des Geheimnisses des Altarsakramentes. Er unterstreicht die katholische Wahrheit und ist eine kräftige Widerlegung des protestantischen Irrtums, der auch leider von so vielen Modernisten vertreten wird. Tatsächlich wird es eine der schlimmsten Angriffe des Feindes sein, in unserer Zeit den Glauben der Katholiken durch die Einführung des sogenannten Ökumenismus zu schwächen, indem die verschiedenen Religionen und christlichen Religionen als legitime Optionen und als Teilhabe am unsichtbaren Gottesreich dargestellt werden, wo jeder den anderen schätzen und von ihm lernen soll. Das Resultat von einem solchen brüderlichen Dialog, den wir dauernd haben, ist der innere Widerspruch. Entweder ist Jesus wirklich in der Hostie gegenwärtig oder nicht. Die Protestanten sagen nein, die Katholiken sagen ja. Wenn nun beides Möglichkeiten sind und jeder kann sich in seinem Club retten, dann gibt es keine objektive Wahrheit mehr. Dann gibt es nur noch subjektive Ansichten, jeder kann glauben und denken, was er will. Und gegen diese Seuche erhebt sich der Engel in Fatima und verkündet die katholische Lehre als die einzig wahre. Und beharrt sogar noch. Er sagt im Gebet, das er uns lehrt. Und deshalb ist dieses Gebet äußerst katholisch bis in die Knochen, wenn man so sagen kann. Ich opfere dir auf den kostbaren Leib, das Blut, die Seele und Gottheit Jesu Christi, wie er in allen Tabernakeln der Welt gegenwärtig ist. Das ist fast eine wörtliche Wiedergabe des Textes aus dem römischen Katechismus und der dogmatischen Formel des Konzils von Trient, die gegen des Protestantismus klar definiert, dass Jesus Christus im allerheiligsten Sakrament reell, substanziell, wirklich gegenwärtig ist, und zwar mit seinem Leib, mit seinem Blut, mit seiner Seele und seiner Gottheit. Und dann noch mehr. Der Engel sagt, gegenwärtig in allen Tabernakeln der Welt und nur dort. Nun, wo sind diese Tabernakel? Die sind nicht in der protestantischen Kirche, die sind nur in der katholischen Kirche. Was für eine unglaubliche, erstaunliche Aussage im 1916, wenn man bedenkt, dass genau 50 Jahre später die Reformen des Zweiten Vatikanischen Konzils bei den Katholiken eine allgemeine Schwächung des Glaubens an die wahre Gegenwart unseres Herrn in den Tabernakeln hervorrief. Und es geht weiter. Handkommunion, Stehkommunion. Die Kirchen sind Museen geworden, in denen man schwätzt, indem man die Hand gibt, sich küsst und zu Mittag isst und Brot verteilt. Und weiß ich, was alles tut. Und tanzt natürlich. Und weiß ich, was alles tut. Und der Tabernakel verschwindet in einem Ecken, wenn es überhaupt noch gibt. So, lasst uns nun die Erscheinung selber betrachten. Was bedeutet, Blut tropfte aus der Hostie? Die heilige Hostie, die wir sehen im Allerheiligsten Sakrament, die Sie empfangen bei der Heiligen Kommunion, ist der wahre Leib unseres Herrn, und zwar mit seiner Seele, mit seiner Menschheit und Gottheit vereint. Was geschieht, wenn aus einem Körper Blut kommt? Wenn plötzlich ich Blut sehe hier, wenn jetzt hier einer von euch anfängt zu bluten, dann werden alle verrückt, nehme ich mal an. Dann stimmt was nicht mit diesem Menschen, nicht? Da muss man entweder einen Arzt holen oder wenigstens jemanden, der sich auskommt, und die Wunde zu verbinden. Blut bei einem gesunden Menschen, das rauskommt, meint Wunde. Blut ist, dass der Körper nicht in seinem normalen Gesundheitsstand ist. Er ist krank oder verletzt, er ist verwundet. Und je mehr Blut er verliert, desto mehr ist sein Leben in Gefahr. Das ist doch klar. Wunden bedeuten auch Leiden. Jede Wunde schmerzt. Und ganz genau das ereignete sich an unserem Herrn, als er seine Passion litt und auf Kalvaria starb, angenagelt an das Kreuz. Hier kommt sein Blut aus 1000 Wunden hervor. Wenn nun die Hostie eben diese Blutströme zeigt, die aus seinem Leib fließen, bedeutet das, dass die heilige Eucharistie, genau genommen die heilige Messe, die Erneuerung und Vergegenwärtigung von Kalvaria ist, der Kreuzigung unseres Herrn. Das ist es. Da haben wir die folgende erstaunliche Lehre von Fatima, die wie eine prophetische Warnung für die kommenden Zeiten gegeben worden ist. So als ob der Engel sagen wollte, Seht euch vor, ihr Kinder Gottes, die Eucharistie, die Heilige Messe ist nicht das Abendmahl, ist nicht die Zusammenkunft der Gläubigen um einen Tisch, um dem Abendmahl des Herrn zu gedenken. Es ist kein Festmahl. Sie entspricht nicht der Definition der Messe, wie sie in der ersten Auflage des Novus Ordo Missae 1969 erlassen ist, die eben genau die Messe so definiert, als ein Festmahl, wo wir uns herumscharen und das Wort Jesu Christi verwirklicht ist, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen, die rein heretisch ist. Nein, sondern sie ist die Heilige Messe, das Opfer unseres Herrn am Kreuz, dessen Darbringung und Erneuerung auf dem Altar. Und ihr sollt vor der Hostie knien, wie ich, der Engel, wahrscheinlich der größte Engel mit den Kindern davor kniete und die Wunden Jesu Christi verehrte, sein unglaubliches Leiden und Sterben für die Vergebung der Sünden. Das ist die Lehre von Fatima, des Engels von Fatima. Seht, meine Lieben, Gott sieht alles. Er hat auch die schrecklichste Krise, die in die Welt gekommen ist, vorgesehen, in die wir sind. Und deshalb will er uns beistehen. Er will uns trösten und uns Licht geben in der Dunkelheit. Fatima ist ein solches Licht für unsere dunkle Zeit. Fatima war 1917 gleichsam ein Lichtstrahl, der weiterführt bis in die Ende der Zeiten. Schließlich müssen wir uns fragen, was in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts passierte. Wer in der Kirche hat den Glauben an die Realpräsenz unseres Herrn im Sakramente aufrechterhalten? Wer hat den überlieferten katholischen Glauben an das allerheiligste Sakrament bewahrt? Wer ist dem Engel von Fatima gefolgt und hat behauptet, nein, kein Festmahl, keine neue Messe, sondern das wahre Erneuerung des Kreuzesopfers Jesu Christi, vor dem wir knien, und das heilige Kalvariendrama, an dem wir mit der Gottesmutter, mit der Schmerzensmutter teilnehmen. Die Priesterbruderschaft St. Pius X. hat zum Ziel die Ausrichtung und Verwirklichung des Lebens des Priesters auf das hin, was den wesentlichen Grund seines Seins ausmacht, auf das heilige Messopfer in allem, was es bedeutet, auf alles, was daraus fließt und auf alles, was es ergänzt. Das ist die Definition der Bruderschaft St. Pius X., geschrieben von unserem Gründer Erzbischof Lefebvre in unseren Statuten, zweites Kapitel, zweiter Abschnitt. Fast 20 Jahre lang war diese Bruderschaft St. Pius X., in deren Haus sie sich befinden, beinahe die einzige kirchliche Vereinigung, die diesen traditionellen Glauben an die Eucharistie und das heilige Messopfer verteidigt, verkündigt und gefördert hat. Während überall auf der Welt in dieser Zeit der Novus Ordo Missae den Glauben der Katholiken vernichtete, die Altäre zerstörte und eine protestantische Auffassung der Eucharistie aufkommen ließ, waren Erzbischof Lefebvre und seine geistlichen Söhne beinahe die einzigen, die an der Botschaft des Engels von Fatima festhielten. Und dafür wurden sie schwer bestraft. In genau für diese Zeiten sandte Gott den Engel und später unsere liebe Frau selbst, um seine treuen Kinder zu trösten, um ihnen Mut zu machen in ihren Prüfungen und Verfolgungen, um die Wahrheit klar aufzuzeigen. Und damit sie sich nicht entmutigen lassen, selbst nicht durch die höchsten Kirchenmänner, die auch nur Diener der Wahrheit sind und nicht deren Meister. Das ist Fatima. Denken Sie bitte daran. Das ist ein großer Trost für uns. Gehen wir weiter in der Analyse, in der Betrachtung dessen, was da geschehen ist. Es ist Herbst 1916, also genau vor 100 Jahren. Den Kelch in der Luft schweben lassen, kniete sich der Engel neben uns nieder. Wir dürfen nie vergessen, meine Freunde, dass zwischen den Engeln und den Menschen ein beinahe unendlicher Unterschied steht. Der heilige Thomas von Aquin belegt, dass ein Engel in seiner Natur wertvoller ist als die ganze sichtbare Welt. Nun, angesichts des allerheiligsten Sakramentes, vereint sich jedoch der große, erhabene Engel mit den Kindern durch dieselben Akte der Anbetung. Wer muss Gott sein, wenn sich die Engel so vor ihm demütigen und sich selbst nur als Staub und nichts sehen, so wie alle anderen Geschöpfe? Was muss das allerheiligste Sakrament sein, wenn wir die Engel sehen, uns dieses Beispiel zu geben? Und nun sehen Sie, was der Engel tut. Er verbindet sich mit den Kindern. Er kniet sich neben den kleinen Kindern hin. Seht, es ist Gottes Wille, dass Engel und Menschen, obwohl die Engel so unsagbar höher sind als die Menschen, die ganze sichtbare und unsichtbare Welt, einen Chor bilden, eine vereinte Gemeinschaft, um ihn zu preisen und anzubeten. Deshalb, je mehr sich die streitende Kirche mit den Gliedern der triumphierenden Kirche, der Engel und Heiligen verbindet, umso mehr ist unsere Verehrung Gott würdig. Umso mehr befinden wir uns in der richtigen Atmosphäre, um ihn anzubeten. Schaut, im Himmel gibt es weder Sünde noch Zerstreuung, noch sonst irgendeinen Rest von Schwäche, wovon wir unglücklicherweise ganz erfüllt sind. Deshalb werden wir viel mehr durchdrungen von der richtigen Atmosphäre und freier von unseren eigenen Mängeln, wenn wir uns dem himmlischen Chor anschließen. Und genau das sagt die Präfation der Heiligen Messe. Wir vereinigen uns mit den Chören der Engel und der Erzengel, Cherubim, Seraphim. Wir nehmen gerade teil, wir sind kleine Mäuschen, die in diesen großen Chor einstimmen dürfen. Und dann dürfen wir eben mit den Engeln singen. Unser Gesang ist wahrscheinlich nicht so schön, aber immerhin. Nun schließlich zeigt uns die Gebärde des Engels mit den Kindern, welche Haltung Gott wohlgefällig ist. Der Engel, der vom Himmel kommt, tut bestimmt nichts, was Gott nicht völlig zufriedenstellen würde. Er wirft sich nieder, das sichtbare Zeichen der Demut, der Erhebung des Objekts der Verehrung. Ich mache mich klein und groß ist Jesus im Allerheiligsten Sakrament. Ich erkenne, dass er Gott ist. Und wenn wir uns vor ihm niederwerfen, anerkennen ihn wir als unser Prinzip und Fundament, unseren König und Ursache all dessen, was wir sind und was wir haben. Wir erkennen uns völlig abhängig von ihm und gehören ihm in allen Dingen. Diese Haltung des wahren Zustands des Geschöpfes, ich nichts, Gott alles, ist auch der Kern der Demut, die einzige Haltung, die Gott wohlgefällig ist. Und genau das lehrt der Engel in Fatima. Es ist eine Antwort auf unsere stolze Zeit und unser stolzes Verhalten zu Gott, wo wir mit Gott manchmal abbrechen, wie einem Großvater, der nicht gerade das tut, was wir uns wünschen. Und nun geht's weiter, ist noch lange nicht fertig. Eine weitere Glaubenswahrheit, die immer mehr in Vergessenheit gerät und die der Engel von Fatima mit Nachdruck in Erinnerung ruft, ist der extreme Ernst der Sünde und die Notwendigkeit der Sühne zur Sünde aus Liebe. Der Anfang seines Gebets ist bereits ein Akt der Sühne. Ich bitte um Verzeihung für jene, die nicht glauben, die nicht hoffen, die nicht lieben. Dies lädt uns ein, die ungeheure Ungerechtigkeit zu betrachten, die Gott durch die Sünde zugefügt wird und durch alle jene, die nicht an ihn glauben oder zwar glauben, sich ihm nicht unterordnen, ihn nicht anbeten wollen, die nicht hoffen, ihn nicht lieben. Für alle diese Fehler muss Sühne geleistet werden. Und wie? Durch die Bitte um Vergebung im Namen der Sünder. Dadurch, dass man sich an ihrer Statt zur Verfügung stellt, um Barmherzigkeit zu erlangen für sie. Das ist wesentlich katholisch. Während der zweiten Erscheinung lehrte der Engel, die Kinder Opfer zu bringen, als Sühne für die Beleidigungen, die Gott zugefügt werden. Und das ist genau dasselbe, was dann der heilige Maximilian in der MI eben sagt, eben dass wir dadurch, dass wir eben für die Bekehrung der Sünder beten, tun wir ja dadurch schon, durch dieses kleine Opfer, Sühnen für die Beleidigungen, mit denen die Mutter Gottes so angegriffen wird. Welches aber ist der höchste Akt der Sühne? Und das lehrt uns die dritte Erscheinung. Die Sünden, für welche der Engel uns um Sühne bittet, sind die Sakrilegien, Schmähungen und Gleichgültigkeit, und durch die Gott selbst beleidigt wird. Das sind die größten Sünden. Und wie müssen wir Sühne leisten? Nehmt und trinkt den Leib und das Blut Jesu Christi, der durch die undankbaren Menschen so furchtbar beleidigt wird. Sühnt für ihr Verbrechen, tröstet euren Gott. Da habt ihr alles das richtigste, tiefste Verständnis, was die heilige Kommunion ist. Wir opfern dem Vater durch den Heiligen Geist nichts anderes als unseren Herrn selbst, gegenwärtig in den Tabernakeln der Welt. So vereinigen wir uns in geistiger Weise mit Jesus Christus, der sich selbst in der Heiligen Messe in einem Opfer der Genugtuung, der Sühne für die Rettung vieler, in Remissionem Peccatorum, pro multis, darbringt. Wir opfern seinen Leib, der für uns hingegeben wurde, sein Blut, das für uns vergossen wurde, seine Seele in furchtbarer Agonie und endlich seine Gottheit, die voller Gnade und Barmherzigkeit ist. Diesen unendlichen Verdiensten des heiligsten Herzens Jesu fügen wir noch jene des unbefleckten Herzens Marien hinzu, seiner Mutter, unserer Mittlerin und Miterlöserin, um sie gemeinsam dem himmlischen Vater aufzuopfern, um die Bekehrung der Sünder zu erlangen. Und dieser Sühneakt findet seine größte, äußerste Wirklichkeit wo? In der Heiligen Kommunion. Und hier bist du voll drin. Das ist nicht etwas, was sich abspielt von dir, unabhängig von dir. Bereits in diesem Augenblick lehrt der Engel die Kinder die bekannte Sühnekommunion, welche ein wesentlicher Bestandteil der Andacht zum unbefleckten Herzen ist, was ich Ihnen gleich sagen werde. Wir sollten die Worte des Engels, die er zur Spendung dieser mystischen Kommunion sprach, auswendig lernen. Diese Formulierung hat eine bemerkenswerte theologische Präzision. Lucia empfängt die Hostie, Jacinta und Franziska das Blut aus dem Kelch. Aber zu allen drei sagt der Engel, nehmt und trinkt den Leib und das Blut Jesu Christi. Um zu zeigen, dass wer immer kommuniziert, Jesus Christus ganz und ungeteilt empfängt. Seinen Leib, sein Blut, Seele und Gottheit. Die modernistische Sentimentalität, dass man den Gläubigen die Kommunion reicht und den Kelch trinken lässt, das ist eigentlich, das kommt direkt vom Protestantismus und ist eine Abschwächung des Glaubens an die Realpräsenz. Wenn du die heilige Hostie empfängst du den Leib und das Blut, dann empfängst du den ganzen Christus. Wenn du nachher den Kelch, noch einmal das kostbare Blut, dann wirst du einfach zweimal kommunizieren. Dann könnt ihr fragen, ja, warum der Priester? Weil der Priester eine andere Funktion hat, nicht nur zu kommunizieren, sondern eben das heilige Opfer, das eben dargestellt wird in der Doppelkonsekration, dass er eben dieses heilige Opfer als Ganzes in sich aufnimmt. Aber ich will jetzt nicht in die Theologie gehen, sonst wird es zu kompliziert und sie werden dann alle Ja sagen und einschlafen. Okay, gut. Aber wichtig, worum es jetzt hier geht, ist, dass diese Worte erinnert uns an auffallender Weise daran, wie sehr Jesus im allerheiligsten Sakrament der Liebe mit Füßen getreten wird. Die beste Buße und Sühne, die wir für diese Sakrilegien, Schmähungen und Gleichgültigkeiten leisten können, ist der Kommunionempfang im Geiste der Söhne, um Jesus zu trösten. Schaut mal, das ist doch die Kommunion. Warum sind unsere Kommunionen so oberflächlich? Warum ist es nur ein Plappern nach der Kommunion, zwei auswendig gelernte Gebete und sonst ist der Kopf leer? Weil eben hier die richtige Kommunionhaltung nicht da ist. Und das lehrt uns die Mutter Gottes und der Engel lehrt uns Fatima. Gott zu trösten. Schauen Sie, es ist so unsagbar groß. Ich darf meinen Heiland trösten. Was bedeutet das? Die ganze Welt hat doch dem Heiland die Türen und Tore verschlossen. Er wurde hinausgeschmissen aus seiner eigenen Welt. Er kam in sein Eigentum, aber die eigenen nahmen ihn nicht auf. Sie haben ihn hinausgeschmissen. Er kam in sein Eigentum, seine Welt, seine Schöpfung. Alle Institutionen gehören ihm. Und er hat nichts mehr zu sagen. Kein Wort, Jesus Christus ist weggewiesen. Der berühmte Prälat Robert Mäder hat in seinen Schriften das schön und zwar kräftig ausgeführt. Nicht, wenn das Gericht behauptet oder die Musik oder die Kultur oder die Politik, für den Herrn Jesus ist kein Platz. Er kann sich bitte da in die Gemeinde setzen, aber der hat hier nicht zu regieren. Er wird weggeschmissen. Er wird nicht mehr anerkannt. Kein Platz für ihn mehr. Wenn Jesus Christus bei allen Seelen an die Türen klopft und kein Mensch interessiert sich mehr für ihn und die ganzen alten katholischen Lande, kein Mensch betet ihn mehr an, kein Mensch denkt überall daran, wie sehr Christus ihn liebt. Schaut doch, die Jugend, die hat überhaupt keinen Sinn mehr für das Religiöse. Nichts mehr da. Und nun wird Jesus unser Herr und Gott, klopf bei deiner Tür an. Ob du auch die Tür zulässt oder ob er vielleicht aufmacht, ja komm rein, sitz her, kriegst ein Wasser oder sonst was, machst die Tür zu und bist schon wieder weg. So machen wir es mit dem Heiland. Und auf einmal, jetzt kommt dieser Gedanke, ich darf Gott trösten. Ich darf meinem Heiland einen Raum bereiten. Ich darf ihn aufnehmen. Und Jesus Christus wird meine Seele so erfüllen. Und ich werde ihm jetzt hier ein komm, Jesus, komm, wenigstens hier einen Ort der Ruhe zu haben. Ruhe dich aus, wie du damals in Bethanien dich ausgeruht hast bei deinen Freunden Lazarus. Ruh dich aus, wie du dort am Brunnen gewesen bist und das Wasser bekommen ist von der Samaritanerin. Ruhe dich aus in meiner Seele und finde hier eine Seele, die dich liebt, die auf dich aufmerksam kreist, die dir in die Augen schaut, wo du immer mir in die Augen schaust, die dein Herz küsst und die dein deine Füße küsst und auf dich hört und deine Worte ernst nimmt, wenigstens ein paar Minuten, dann wird unsere Kommunion anders, sehen Sie. So, jetzt seht ihr, was Fatima eben im Zentrum hat. Und hier wurde bereits angekündigt, eben die Sühnekommunion. Die Mutter Gottes sagt, wenn sie in Pontevedra erscheint, worin die Andacht zu ihrem unbefleckten Herzen besteht. Und was das Interessante dabei ist, dass sie dann die Kinder bittet oder alle bittet, die berühmten ersten Sühnesamstage, die Sühnesamstage. Und was verlangt sie da? Die Sühnesamstage bestehen eigentlich nur darin, dass man zu Christus kommt durch Maria. Das ist der Rosenkranz. Das sind die Betrachtung über die wesentlichen Geheimnisse unseres Heilands mit seiner Mutter und durch Maria. Dann sind es 15 Minuten Betrachtung über dieselben Geheimnisse Christi, damit wir eben ins Leben und in die großen Ereignisse unseres Heils eindringen. Was ist es noch? Dann ist es die Sühnekommunion, dann ist es die heilige Beichte und das alles im Sinne der Sühne für die Sünden und die Beleidigungen, die der Mutter Gottes, dem unbefleckten Herzen zugeteilt werden. Und das ist das Wesentliche der Praxis der Andacht an das unbefleckte Herz Mariens. Und nun seht, das ist sehr wichtig. Das ist die Sühnekommunion und die Beichte. Nun hat Jesus Christus gesehen, das ist eine Kommunion. Genauso wie es der Engel jetzt gesagt hat, dann ist eben Christus im Zentrum. Ich soll Jesus trösten und ihn bitten um Verzeihung, wiedergutmachen, durch meine Liebe den Hass und die Gleichgültigkeit und die Nachlässigkeit, die ihm zuteil werden von fast allen Menschen auf Erden. Das ist die Sühnekommunion. Und das ist, wohin mich die Mutter Gottes anleitet. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man hier verstehen kann, dass Mutter Gottes in Fatima nun selber uns den Zugang zum wesentlichen Geheimnis unseres Glaubens gibt. Das ist auch Fatima. Erlauben Sie mir, hier ein klein bisschen eben Verstehen zu geben. In meinem Buch Wer bist du, Immaculata, da haben wir in einem Kapitel der Versuch, dass man eben versucht, die heiligen Sakramente eben besser zu empfangen und besser zu verstehen durch Maria. Dass Maria, sie selbst, die Immaculata, uns einführt in das tiefere Verständnis der heiligen Sakramente. Und wie sie uns wirklich die beste Disposition uns vorbereitet, um würdig und fruchtbar besonders das allerheiligste Altarsakrament, die heilige Kommunion, zu empfangen. Und jetzt schreibt der Autor, da bin gerade ich, das Wesen der Andacht zu ihrem unbefleckten Herzen ist die Sühnekommunion. Was bedeutet das? Die Sühnekommunion, der Sühnegedanke, das ist der eigentlichste Ausdruck deiner Liebe als reuiger Sünder. Seht, wenn ich sage zum Heiland, ich glaube, ich habe es gestern schon angesprochen, wenn ich jemanden liebe und ich kann einfach sagen, und ich sage so einfach, wir haben so viele Gebete und Gesänge, Jesus, ich liebe dich über alles aus ganzem Herzen, das sagt man so schnell, der Herr der Liebe sagt, aber in Wirklichkeit ist es ja nicht so. Jetzt überlegen mal, wenn ich jemand aus ganzem Herzen liebe und ihn ungerechter Weise furchtbar beleidige, was passiert dann? Ich liebe jemanden von Herzen und auf einmal kriege ich einen Blackout oder was immer und einmal fange ich diese geliebte Person furchtbar an zu beleidigen, sie ins Gesicht zu schlagen, ihr ins Gesicht zu spucken, ohne irgendwelchen Grund. Und dann gehe ich weg in meiner Wut und in meiner Emotion. Und auf einmal komme ich zu mir und sage, was hast du getan? Was ist jetzt passiert? Du bist ja verrückt. Du bist außer dir. Du bist ja besessen. Was ist denn passiert? Und dann sieht natürlich diese Person, die völlig unerwartet ist, von dir beleidigt worden ist, auf eine grausamste Weise. Können wir gerade so vorstellen, nicht? Das sind zwei Menschen, die einander lieben, die sich vielleicht auf die Ehe vorbereiten, die sich innig lieben. Und jetzt einer von denen, der Verlobte, auf einmal bricht er aus dem heiteren Himmel und beleidigt die Verlobte, wie es nur gerade so geht. Die aufgelöst in Tränen, das ist ja ganz klar. Sowas hat sie noch nie gehört und hätte nie erwartet. Und was, wenn du aufwachst von deiner Verrücktheit? Mensch, was habe ich getan? Was habe ich getan? Und wenn ich wirklich die Person liebe, dann werde ich jetzt zuerst einmal zutiefst betrübt sein. Und es tut mir so leid. Und was will ich tun? Ich möchte das ungeschehen machen. Und deshalb werde ich zu diesem beleidigten Geliebten gehen und mich bemühen, um ihn zu beweisen, zu versuchen, wie sehr es mir wehtut, dass ich ihm sowas zugefügt habe. Mein Geliebter, es tut mir so leid. Ich weiß nicht, was mir passiert ist. Es ist mir so elend. Ich habe sowas getan. Natürlich, die geliebte Person ist enttäuscht. Enttäuscht bis in die Tiefe des Herzens. Wie ein Schwert ist durchgegeben. Ein Himmel ist zusammengefallen. Ein Ideal. Diese Person ist so böse, so schlecht. Und dann versuchst du es wieder gut zu machen. Und dadurch mit Wort und Tat das getane Böse mit so viel mehr Gutem auszulösen. Ich weiß noch, als ich klein war. Ich war kein gutes kleines Kind. Meine Mama kann es Ihnen ohne weiteres sagen, nicht? Und dann habe ich meine Mutter immer, ich weiß nicht, wahrscheinlich, ich war so ein Schneiger und habe immer, meine Mutter musste für die Wirtschaft die Kuchen machen und ich ging dann immer in die Vorratskammer und dieser Kuchenteig, besonders von der Linzer dort, der hat mir immer geschmeckt und die war so hoch, meine Mutter hat es hochgetan, damit das kleine Karl nicht hinkommt. Dann hat der Karl immer mit dem Finger rausgezogen, dann war in diesem Kuchenteig immer ein Haufen Löcher drin. Und so irgendwie, solche Dinge. Ich weiß nicht mehr, ich weiß nur eins, einmal muss ich meiner Mutter wirklich so zugesetzt haben, dass sie geweint hat. Und sie hat mich nicht mehr angeschaut, sie hat nur noch geweint. Und dann habe ich also gemerkt, das geht nicht so. Dann bin ich um sie herumgegangen, nicht da, und dann habe ich gedacht, Mensch, was machst du jetzt? Das weiß ich noch. Ich weiß nicht viel von meiner kleinen Kindheit, aber das weiß ich noch gut. Meine Mutter weint und nichts kann sie beruhigen. Und dann komme ich hier und dann gucke ich, weint sie immer noch und ich sage, Mama, es tut mir so leid, es tut mir so leid, es tut mir leid, dass ich so böse gewesen bin. Bitte verzeih mir. Und dann sie weint weiter. Nein, es ist nicht so. Ich will es auch gar nicht mehr tun. Und nach 5 Minuten komme ich wieder, kreise um sie herum, sie weint immer noch, furchtbar, nicht? Und dann sage ich, was mache ich jetzt? Und dann habe ich mir gedacht, ja, also jetzt muss ich, jetzt bin ich in den Garten gegangen und habe die schönsten Blumen von meiner Mutter abgeschnitten und einen riesigen Blumenstrauß gemacht. Das weiß ich noch wie heute. Die muss einen Schock bekommen haben, wo sie den Garten gesehen und die ganzen besten Blumen abgeschnitten waren. Aber mit diesem riesen Blumenstrauß, wo die meinen Kopf schon nicht mehr gesehen hat, bin ich gekommen, Mama, bitte lach wieder, bitte sei wieder gut, und habe den Blumenstrauß gerade in den Schoß gelegt. Dann konnte sie nicht, dann musste sie wieder lächeln und dann war ich zufrieden. Sehen Sie, so ist es ungefähr, wenn es uns geht mit unserer Liebe zu Gott. Da wir doch alle armselige Trottel sind und Sünder und dauernd Gott beleidigen, so können wir nicht einfach ohne weiteres sagen, ich liebe dich auf ganzem Herzen und ganzer Seele. Das sagt sie so leicht. Und in Wirklichkeit ist es ja nicht so, weil ich kann nicht sagen, ich liebe dich von ganzem Herzen, 2 Minuten später eine Ohrfeige geben. Und das mache ich mit jeder Sünde. Und deshalb ist dieser Gedanke, ich habe dich wieder beleidigt, ich bin wieder böse gewesen, ich habe dich wieder beschmutzt, ich habe dir wieder Böses getan. Und dann diese Liebe, die sich so bereut, versteht? Wenn ich also zur Kommunion hintrete, im Geist der Sühne für die Sünden, die dem unbefleckten Herzen Maria zugefügt werden, dann sehe ich vor mir Christus, der am meisten getroffen ist, wisst ihr wann? Am allermeisten, wenn man seine geliebteste Mutter beleidigt und schmäht. Deshalb die Sühne nicht gegenüber den Beleidigungen ihm gegenüber, sondern seiner Mutter gegenüber. Ich möchte ihn trösten. Und deshalb gerade diese Beleidigungen sühnen. Das bedeutet, was tut Maria, wenn sie mich zur Sühnekommunion anleitet? Sie gibt mir die tiefste und die beste Disposition, Vorbereitung, mit der ich Christus am würdigsten empfangen kann. Denn dann tut es mir wirklich leid, dass ich ihn beleidigt habe. Dann bin ich eben dieses arme Kind, das die Mutter so wieder beleidigt hat und trotzdem jetzt einfach ein paar Blümchen bringt und sagt, bitte, 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 sei wieder gut, sei mir wieder gut. Dann fange ich an, wirklich zu lieben. Das ist die wahre Liebe eines armen Sünders. In Fatima gibt die Immaculata den Weg an, der uns zu Gott führt. Und dieser Weg ist nichts anderes als ein tiefstes Verstehen der Gnadenmittel, die hier Christus uns gegeben hat. Das ist die Mutter. Das zeigt sie uns in Fatima, dass wir die Kommunion verstehen, die Kommunion aus Liebe zu Gott, zu kommunizieren, wie wir es eigentlich richtig tun sollten. Nicht mit oberflächlichen Floskeln, mit lieben, einfach kurzen Sätzchen, die ich auswendig gelernt habe, sondern die Liebe eines Kindes, eines armen Sünders, das zum Thron der Gnade hintreten darf, um hier Gnade, Licht und Verzeihung und Barmherzigkeit zu empfangen, und das genau das, dann empfange ich den Heiland mit ganz anderen Augen. Ich bin zwar immer dieser arme Sünder, aber gerade weil es mir so leid tut, und ich möchte jetzt nicht, ich kann meine Sünden ja nicht, aber ich möchte sie wenigstens, die ganzen Beleidigungen, die eben dir zugefügt werden, ich möchte sie alle wieder gut machen, obwohl ich ja nichts bin, aber nimm halt dieses kleine Blümchen, nimm diesen Liebesakt, nimm meine aufmerksamen Augen, die nicht aus deiner Gegenwart gleich nach 5 Minuten herausspringen wollen. Nimm mein Herz, das jetzt ein bisschen für dich schlägt, das so gerne wollte, dass du anerkannt, geliebt wirst und dass diese ganzen Beleidigungen endlich aufhören. Und dann ist es nicht nur begrenzt mit meinen eigenen Sünden. Wenn ich jemanden liebe, dann tut es mir leid, dass ich ihn beleidigt habe. Dann tut es mir leid, dass ich ihn geschlagen habe. Aber wenn ich jemanden liebe und sehe, dass ein anderer ihn schlägt, und ich sehe, dass er so weint wegen anderen, dann will ich ihn auch davon schonen und hier wieder gut machen, was andere tun. Das ist die Sühnekommunion. Und ein anderer Bestandteil der Hingabe an das unbefleckte Herz Mariens, die Andacht, das ist die heilige Beichte. Und hier genau dasselbe Sühnegedanken. Wir beichten am um den ersten Samstag herum. Einmal im Monat reicht, aber mit dieser Sühne Gedanken. Zur Sühne für die Sünden, die dem unbefleckten Herzen eben mit denen dieses unbefleckte Herz beleidigt werden. Jetzt schaut mal, es gibt immer Leute, die sagen, ich habe nichts zu beichten, ich weiß nicht, ich habe immer die gleichen Sünden. Ich habe immer ein Problem, wenn ich zur Beichte gehe. Ich meine, jetzt muss man immer der gleiche Pater und immer die gleichen Sünden. Das wird ja alles langweilig und dann vor allen Dingen, ja, ich zerbrich mir den Kopf, dass ich wenigstens hin und wieder mal das Neue sage. Ich finde nichts, Herr Pater, ich finde nichts, es ist immer derselbe Käse. Ja? Gut. Beichten wir mit der Mutter Gottes. Sehen, das ist Fatima. Das ist genau das Zentrum der Andacht zum unbefleckten Herzen. Maria ermöglicht uns die beste Vorbereitung. Erweckt in uns eine immer vollkommenere Reue. Wenn Sie beichten, regelmäßig beichten, dann konzentrieren Sie sich nicht auf den Katalog der Sünden, die sich mit Mühe und Not zusammensuchen müssten. Wenn Sie einmal einen Bock geschossen haben, dann werden Sie sich sowieso daran erinnern, wenn die Beichte kommt. Und wenn Sie nicht mehr sich erinnern, dass Sie einen Bock geschossen haben und meinen, ich finde eigentlich gar nichts, dann können Sie wenigstens sagen, dass Sie so oberflächlich sind in Ihrem Gebet, dass Sie so oft auf den Heiland Ihrer Seele vergessen, dass Sie so oft eben die anderen sehen nur als Stiere und Böcke und nicht als unsterbliche Seelen, die gerettet sind, dass Sie die meiste Zeit in der Kirche schlafen oder wenigstens, wenn Sie unterwegs sind, Augen haben wie nur eine Kuh, die auf die Welt schaut, nicht mit den Augen eines Gläubigen. Da haben Sie eine ganze Reihe von Sachen, die Sie jeden Tag sagen können. Es macht nichts. Gut. Aber das Wichtigste ist bei der Beichte in dem Fall, ist ja die Reue. Und jetzt, das ist das, was meistens fehlt. Leider tun sich die meisten Menschen die Beichte als eine Tortur des Gedächtnisses. Mir fällt nichts mehr ein, ich weiß nichts mehr, ich kann nichts mehr. Das ist ja ein Witz. Das geht ja nicht so. Das ist nicht das, die Beichte. Wenn ich eine gerechte Gewissenserforschung gemacht habe und allgemein die Sünden gesehen habe, dann sage ich, und wenn es dieselben sind, das macht nichts. Das ist gar kein Problem. Aber das Wichtigste ist ja die Reue. Und die fällt dann. Oh Heiland, es tut mir leid und dann ist es fertig. Nein, die Reue muss ja immer vollkommener sein. Und jetzt schauen Sie mal das Gesetz. Je mehr etwas Schmutziges ans Licht gebracht wird, umso mehr gewahrt man den Schmutz. Wenn Sie hier diese weiße Wand sehen und das Licht ist ab, ist sie schön weiß. Wenn Sie Licht anmachen, ist sie schon nicht mehr ganz weiß. Wenn Sie jetzt einen Reflektor drauf machen, dann sehen Sie viel schwarze Flecken drauf. Das ist ganz klar. Genau das ist das Licht der Seele. Je mehr ich mein sündiges Herz in die Nähe Ihres unbefleckten Herzens stelle, desto mehr erfüllt mich der Abscheu über die Sünde. Denn dann scheint das Hässliche in mir noch viel hässlicher. Das Böse enthüllt seine ganze Furchtbarkeit und Verkehrtheit. Eben im Licht der Schönheit, Heiligkeit, Reinheit, Schönheit und Unbeflecktheit der Mutter Gottes. Das ist es eben. Das ist der Reflektor, der eben in mir plötzlich sieht, was bei mir. Sie ist so voller Liebe und ich bin so gleichgültig. Sie ist so voller Hingabe und ich so egoistisch. Sie ist so ganz demütig und ich oft so stolz. Ja, das soll es sein. Und dann, insbesondere, wächst in einem der Abscheu und die Reue über die Sünde, je mehr du dich ins Licht des liebenden mütterlichen Herzens stellst. Immer mehr stellst du dann fest, wie sehr durch die Sünde, durch die kleinste Sünde, die Liebe verraten wird. Das zarteste Herz der Mutter geschmäht und mit Füßen getreten wird. Jede kleinste Sünde macht Maria weinen, die Mutter. Sie will doch nur dein Bestes und sie sieht, dass du schon wieder auf die falschen Wege gehst, auch nur ein bisschen. Und das tut mir dann immer mehr leid, weil ich Maria liebe und weil ich ihre Liebe sehe, ihr liebendes Herz. Dann kann ich nicht gleichgültig bleiben. O Mutter, verzeih, erwirke Verzeihung bei deinem Sohn. Und ist noch nicht fertig. In Fatima stellt Maria die heilige Beichte noch in einen größeren Rahmen. Wir sollen dabei an alle Beleidigungen denken, welche ihrem unbefleckten Herzen zugefügt werden. Tatsächlich ist die Sünde nie etwas ausschließlich Individuelles. Sie trifft immer den ganzen mystischen Leid. Der heilige Paulus lehrt uns, wenn ein Glied leidet, leiden alle mit. Durch meine Sünden stelle ich mich auf die Seite einer ganzen Armee der Feinde Gottes. Durch meine Sünden schreie ich leider mit beim Kreuzige ihm und schlage der Mutter ins Gesicht. Das ist es. Ich bin nicht allein. Hier ist eine ganze Armee, der ich mich zugeselle. Leider die Armee der Feinde Gottes, die ich ja doch eigentlich so sehr bekämpfen möchte. Und dieser Gedanke lässt den Wert der Beichte als Reinigung von einer solchen Furchtbarkeit besser vortreten. Seht, in Fatima ist die Beichte nicht nur dargestellt als eine persönliche Lossprechung von meinen Sünden, sondern sie erhält eine die ganze Welt umgreifenden Wert. Seht, durch die Beichte mit dieser Sühneabsicht weitet sich meine Reue aus. Ich bereue meine Sünden. Ich bereue meine Sünden, nicht nur eine. Ich bereue alle Sünden, alle Beleidigungen, die jedem unbefleckten Herzen zugefügt werden und durch die Beleidigung, die dem Heiland zugeführt werden. Es tut mir so leid, dass Gott überhaupt beleidigt wird und dass die Mutter Gottes überhaupt von irgendjemandem geschlagen wird. Das will ich nicht. Das will ich nicht. Seht, und das ist es. Die vollkommenste Reue ist ja die, welche den Beleidigten vor Augen hat und alles wieder gut machen will, was ihm je von irgendeiner Seite angetan wurde. Ebenso wird nicht nur mein Anteil an den Beleidigungen Gottes wieder gut gemacht. Seht, denn der Sühnegedanke tröstet Gott und seine Mutter. Das ist ja das, was die Mutter Gottes in Fatima uns lehrt. Gott wird getröstet durch solch eine Haltung und macht viele Sünden wieder gut. Nicht nur meine, sondern andere Sünden anderer, die dadurch eben diese Menschen bekehrt werden. Deshalb verspricht auch Maria das Heil vieler Seelen, wenn wir die Andacht zu ihrem unbefleckten Herzen pflegen. Jetzt haben Sie mal eine andere Version von der heiligen Beichte bekommen und das alles ist Fatima und das Zentrum von Fatima. Seht, dieser Aspekt ist unsagbar wichtig. Genauso übrigens der heilige Maximilian Kolbe. Für ihn die heilige Beichte und die heilige Kommunion und die heilige Messe war alles. Alles. Als er die Stadt der Unbefleckten gründete, obwohl es so viel Arbeit gab, da gab es nichts, die Kapelle stand. Und dann haben die Brüder ihre regelmäßigen Gebete zu beten. Das heißt, sie sind etwa 2,5 Stunden täglich in der Kapelle plus 1 Stunde Anbetung. Da gab es nichts. 1 Stunde zusätzliche Anbetung für alle Brüder. Obwohl sie umgefallen sind von Schaffen, da wurde nichts abgestrichen. Obwohl es vielleicht hinten und vorne an Arbeitskräften fehlte und die Arbeit nicht fertig gemacht wurde, hier gab es nichts. Die Anbetung war da. Das ist genau Maximilian Kolbe. Das ist es. Und den Wert der heiligen Beichte in der Kommunion, die Brüder gingen jede Woche zur Beichte, der heilige Maximilian hatte viele Vorträge, gerade über die vollkommene Reue, die Vorbereitung zur Beichte und immer wieder sie sich hinflehen, dass die Immaculata dich vorbereite, die Immaculata dir den Sinn nicht nur der Sünde gebe, aber auch der Reinheit, aber auch des liebenden Verzeihens des Heilandes, wenn du nur kleiner, armseliger Sünder, kleines, dreckiges, schmutziges Kind zusammen mit ihr, der Mutter, dich dem Thron der Gnade, dem Tribunal der Barmherzigkeit näherst und die Mutter Gottes für dich bittet, Heiland, verzeih meinem kleinen Knochen hier, meinem kleinen Karl oder meiner kleinen Anna. So ist es. Das ist es eben. Und dann wird das Herz weit. Dann hast du keine Angst mehr vor der Beichte. Dann bist du gleich froh, wie die heilige Katharina von Siena sagt, ich gehe zum Blut. Was konnte die eigentlich noch beichten, wenn die jede Woche zur Beichte ging? Sie war ja heilig, nicht? Und sie freute sich auf die heilige Beichte. Ich gehe zum Blut. Sie hat nicht den armen Pater gesehen, der jedes Mal meine Leier anhören muss. Sie hat nicht meine eigene Tortur angesehen, dass ich mich irgendwie dauernd erinnern muss an die Vergangenheit und die Dinge. Sie hat das Blut Christi gesehen, das nur will mich völlig reinigen, immer neu, immer neu, immer neu. Das ist auch eine Gnade der Mutter Gottes. Seht, und dann der heilige Maximilian Kolbe, der selbst die heilige Messe gefeiert hat, wie ich vielleicht vor der Messe gesagt habe heute Morgen, weil er mit Maria verbunden war und sie ihm das Geheimnis Christi tief verstehen ließ. Die Zeugenaussagen der heiligen Messe des heiligen Maximilian sind alle einstimmig. Er war ganz absorbiert in das Geheimnis und nichts konnte ihn von dieser großen Wirklichkeit des heiligen Messopfers abwenden. Insbesondere seine Liebe zur heiligen Kommunion. Er hatte immer wieder gesagt, die heilige Kommunion mit Maria zu empfangen, das allerheiligste Altarsakrament, die Herz-Jesu-Freitage, die Marien, jeder Samstag ist ein Marientag, wo besondere Gebete zur Mutter Gottes eben gegeben wurden. Und das ist beim heiligen Maximilian Kolbe sehr, sehr wichtig. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass Maximilian Kolbe, er war der Erste, der in Polen die Werke des heiligen Grignion de Montfort veröffentlicht hat. Und ich habe in polnischer Sprache immer, wenn ich montfortanische Exerzitien predige, bei der Tischlesung die Lebensbeschreibung vom heiligen Grignion de Montfort geschrieben vom heiligen Maximilian Kolbe. Und da schreibt der Maximilian Kolbe insbesondere, dass der Ritter der Immaculata genau der ist, von dem der heilige Grignion de Montfort eben spricht, wenn er spricht von den Aposteln der letzten Zeiten. Dann stellt er vor, insbesondere eben, wie der aussieht. Und sagt der Grignion de Montfort, das Kruzifix in der Rechten, den Rosenkranz in der Linken. Das ist sehr, sehr wichtig. Und dann die heiligen Namen Jesu Christi eben in seinem Herzen. Nun, was bedeutet das? Das sind zwei Symbole. Das Kruzifix in der Rechten, das ist Christus der Gekreuzigte. Das ist das Leiden Christi real gegenwärtig in jeder heiligen Messe. Christus selber, der Gekreuzigte, in seinem kostbaren Blut ist in meiner Seele in der heiligen Kommunion. Das ist genau dasselbe, was eben ein bisschen später der heilige Johannes Bosco sieht als die Rettung der Kirche, wo die Kirche das große Schiff eben auch festgeankert ist inmitten der größten Stürme und Angriffe der Feinde, die große Kolumne und die kleinere. Die große ist das allerheiligste Sakrament. Das ist die heilige Kommunion, das heiligste Altarsakrament. Und die kleinere, die Immaculata. Da steht die Kirche fest und jede Seele. Und das ist das, was der Grignion de Montfort uns zeigt. Das Kruzifix zu Rechten, das ist das heilige Messopfer, das wir dank unseres Erzbischofes überliefert bekommen haben, das wir lieben müssen, verstehen müssen, die heilige Kommunion in diesem Sühnegedanken in der Tiefste aufnehmen. Und die Linke, das ist der Rosenkranz. Das heißt, die ganze Marienverehrung, das ganze Verständnis der Rolle Mariens in unserem Heilsleben. Und damit haben wir jetzt eigentlich ein anderes Wesensmerkmal, ein Wesensmerkmal von Fatima und der MI. Zum Schluss möchte ich noch ein wenig zitieren. Wir haben es schon gehört, als er sein Leben hingab und er gefragt wurde, wer er ist, hat er gesagt, ich bin katholischer Priester, nichts anderes. Ich bin ein Priester. Katholischer Priester, da weißt du ganz genau, das Wesen des Priestertums ist das Heilige Messe, Heilige Messe. Wie träume ich oft davon, dass in der Stadt der Unbefleckten der Heiland Tag und Nacht in der Monstranz angebetet wird. Wie viel Segen würden die Anbeter vom Himmel herabfleben auf jedes neu gedruckte Exemplar unseres Ritters, das heißt der Zeitschrift, auf jede Seele, die irgendwo in der Welt sich der Miliz anschließt. Hier sieht der Maximilian Kolbe eben die Wichtigkeit der Eucharistie fürs Apostolat. Wir können nicht, verstehen Sie, wir fragen uns, was nutzt es, Medaillen zu verteilen? Was nutzt es, Flugblätter zu verteilen? Was bringt es, wenn wir einen Stand aufmachen? Was bringt es, wenn wir versuchen, irgendwelche Sachen zu drucken? Und jedes Mal sagt der Maximilian uns, dass jedes Apostolat, jede Aktivität muss getragen sein von einem Gebet, von einem Stoßgebet. Und insbesondere die Beter vom Heiligsten Altarsakrament bereiten eben die Gnaden vor, die eben gegeben werden, wenn einer einem anderen eine Medaille gibt. Eine Medaille einem in die Hand geben, das ist eine Sache. Aber vorher beten von Herzen, heiligstes Herz Jesu, Mutter Gottes, gib ihm jetzt die Gnaden. Gib ihm die Gnaden, noch ein kleines Opfer dazu zu tun, dann geht's los. Dann ist was da. In diesem Sinn werde ich noch ein bisschen zu Ihnen sprechen später am Schluss, wenn wir das Ziel der MI und von Fatima klar sehen. Wer ganz der Unbefleckten gehört, schreibt er, wird beim Besuch des Heilands im Allerheiligsten Altarsakrament seine ganze Anbetung ausdrücklich ihr übergeben. Sei es auch nur das Stoßgebet Maria, denn er weiß, dass er so dem Herrn Jesus die allergrößte Freude bereitet. Das wollte ich sagen. Gehen Sie zur Kommunion mit Maria. Bereiten Sie sich auf die Heilige Messe vor mit Maria. Schauen Sie das Allerheiligste Sakrament mit den Augen Marians an. Denn dann nimmt mehr sie als er diesen Besuch vor und er in ihr und durch sie. Ebenso verhält es sich mit der besseren Vorbereitung zur Heiligen Kommunion. Den Empfang der Hostie ganz ihr übergeben, damit sie unsere Herzen bereite. Denn dann können wir sicher sein, dass wir ihm die höchstmögliche Liebe bezeugen. Das ist sehr, sehr tröstlich, wenn ich sehe, was für dumme Gedanken und was für einen leeren Kopf ich manchmal zur Heiligen Kommunion mitbringe, nicht? Gut. Liebe die Unbefleckte aus ganzem Herzen, wende dich oft an sie mit Stoßgebeten und sie wird dich lehren, die Liebe des Heilandes, die er dir bezeugt, am Kreuz und im Allerheiligsten Sakrament mit uferloser Liebe vergelten. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unter deinen Schutz und Schirm fliehen wir, o heilige Gottesgebärerin. Verschmäh nicht unser Gebet und unser Nöten, sondern erlöse uns jederzeit von allen Gefahren. O du glaubwürdige und gebenedeite Jungfrau, unsere Frau, unsere Mittlerin, unsere Fürsprecherin, versöhn uns mit deinem Sohne, empfiehl uns deinem Sohne, stelle uns vor deinem Sohne. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.